Sprüche 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus. Die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. Die Frau ist die Keimzelle der Familie. Sie gebiert die Kinder und ist meistens die Hauptansprechperson für sie. Die Frau wirtschaftet und macht den Haushalt. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Das ist das Bild der gottesfürchtigen Frau, wie es uns in Sprüche Kapitel 31 beschrieben wird. Ich lese einige Verse daraus zur Illustration. Am Schluss des Buches Sprüche. Ich werde jetzt nicht alles lesen, da heißt zum Beispiel ab Vers 18, beziehungsweise Vers, ja, ist so klein gedruckt, Vers 10 ist es, ja, ab Vers 10, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Und so weiter. Und dann heißt noch, dass ja, ihr Mann sich über sie freut und auch die Kinder. Und dann heißt noch am Schluss, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Damit endet auch das Buch der Sprüche mit diesem Lob der tugendhaften Frau. Finde ich sehr ermutigend, auch für unsere Schwestern, was hier alles steht. Natürlich der Zeitgeist, der möchte das nicht mehr hören, aber eigentlich steht hier so viel, was die Frau alles macht. Nicht nur im Haushalt, sie erwirtschaftet auch das Vermögen mit und verwaltet es, erwirbt sogar einen Acker. Ihr Mann ist geachtet in den Toren, die Kinder freuen sich, sie haben immer genug zu essen und Kleidung und so weiter. Leider ist es heute nicht mehr so häufig wie früher, dieses Bild der gottesfürchtigen, tugendhaften Frau. Leider gibt es und gab es auch schon immer auch andere Frauen, die nur ihren eigenen Vergnügungen nachgehen, die nicht an die anderen denken, an Familie und Kinder, wenn es Gott schenkt. Frauen, genauso wie auch Männer sein können, die untreu sind, egoistisch, ihr Geld mit vollen Händen hinauswerfen. Eine solche Frau, die nicht tugendhaft ist, die trägt genauso zur Zerstörung ihres Hauses bei wie ein untreuer und törichter Mann. Und deshalb haben wir hier den Aufruf in Sprüche 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Torheit, also Narrheit oder Dummheit, reißt es ein mit eigenen Händen. Wie gut, wenn in einer Ehe beide verantwortlich mit dem umgehen, was der Herr uns anvertraut hat, wenn sie, soweit es Gott schenkt, die Kinder in Gottesfurcht erziehen und wenn Mann und Frau sich aufeinander verlassen können, einander treu sind. In aller Kürze immer einige Gedanken zu jedem Vers. Wir werden bis zur Mitte des Kapitels noch gehen. Deshalb mache ich jetzt weiter mit Vers 2. Wieder ganz neuer Aspekt hier, Vers 2. Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn. Wer ihn, also den Herrn, aber verachtet, der geht auf Abwegen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Ehrfurcht vor Gott bewahrt vor Abwegen. Gott sieht uns immer. Es ist ein Gott, der uns sieht. Aber das muss nur dem Menschen Angst machen, der bewusst in Sünde lebt und mit Gottes Gnade spielt. Wenn wir Kinder Gottes sind, ihn lieben, ihm dienen möchten, natürlich sind wir nicht perfekt, aber doch diesen Wunsch haben, ihm zu dienen, dann muss uns das keine Angst machen, dass Gott uns sieht. Aber eine gesunde Gottesfurcht bewahrt vor Abwegen und bewahrt uns auf dem schmalen Weg. Gott weiß um unsere Gedanken, Worte und Taten. Wer mit Gott wandelt, wer Jesus im Herzen trägt, der braucht keine Angst vor Gott zu haben, sondern er ist ja das Kind, das den liebenden Vater hat. Und wenn wir doch gesündigt haben, wissen wir, dass Gott auch gnädig und barmherzig ist, wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen. Der gottlose Mensch aber muss immer Angst haben vor Gott und er muss die Folgen seines bösen Handelns fürchten. Besonders schlimm der Mensch, der Gott lästert, der Gott verachtet, so wie es hier heißt, der mit Gottes Liebe spielt und Gott herausfordert. Wer Gott verachtet, der geht auf Abwägen, haben wir gehört. Deshalb, liebe Seele, lebe so, dass sich Gott über dich freuen kann. Und wenn du versagt hast, bekenne Gott deine Schuld und bitte ihn um Reinigung. Das war kurz einiges zu Vers 2. Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn. Wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwägen. Wir gehen weiter zu Vers 3. Im Mund des Narren ist eine Rute für seinen Hochmut, aber die Lippen der Weisen behüten sie. Man kann auch übersetzen, das Gerede eines Narren ist eine Rute für seinen Stolz, doch der Weise überlegt, was er sagt. Ich verstehe das so, das ist ja nicht immer gleich so einfach zu verstehen, die Sprüche. Ich verstehe das so, dass unbedachte Worte und dummes Gerede den eigenen Stolz zunichte machen, weil sich ein Mensch dadurch als Narr entlarvt, wenn er törichte Worte redet. Das zerstört den Stolz, weil keiner wird dann wirklich Respekt vor einem solchen Menschen haben, der so dumm daherredet. Es gibt ja den Satz im Lateinischen, si tacuisses philosophus mansisses, kann das jemand übersetzen? Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Aber dadurch, dass du deinen Mund aufgemacht hast, hat jeder gemerkt, wie töricht du bist und welche Dummheit in deinem Herzen wohnt. Ich habe mir das auch schon sagen lassen müssen. Das war mir sehr lehrreich. Manchmal rutschen uns Dinge heraus, die uns dann nachher peinlich sind. Und es ist oft besser zu schweigen, als sich mit Worten zu versündigen. Was im Herzen ist, lässt sich nicht auf Dauer verbergen. Wenn dein Herz nur mit Unrat und oberflächlichen Dingen angefüllt ist, dann wird dieses Oberflächliche und vielleicht sogar Unreine irgendwann herausdringen und lässt sich nicht verbergen. Nun, wer weise ist, der hält sein Inneres bedeckt. Der trägt nicht sein Herz auf der Zunge. Aber wer wirklich weise ist, der ist auch gottesfürchtig und gehört zum Herrn, und lässt sein Herz, sein ganzes Wesen von ihm reinigen durch das Blut Jesu Christi. Und ein weiser Mensch, der mit Christus lebt, lässt auch von ihm seine Lippen versiegeln, dass nicht törichte Worte über die Lippen kommen. Dadurch, dass keiner von uns vollkommen ist, kann es doch immer wieder passieren, aber es sollte seltener werden, dass wir törichte Narreteidinge reden. Es sollte seltener werden, sodass wir immer mehr dem Herrn ähnlicher werden. Rede lieber wenig, als dass du etwas Falsches sagst. Das war zu Vers 3. Im Mund des Narren ist eine Rute für seinen Hochmut, aber die Lippen der Weisen behüten sie, nämlich die Weisen. Vers 4, auch nicht so leicht zu verstehen. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe, die Futterkrippe leer. Aber die Kraft des Stiers bringt reichen Ertrag. Überlegt erst mal, wie würdet ihr das verstehen? Ich verstehe so, wer keine Rinder hat, der spart Futter, da bleibt die Krippe leer. Wer aber einen Stier hat, der kann Milchwirtschaft und Zucht von Tieren betreiben. Und der gewinnt dadurch reiche Einnahmen. Es ist also besser, einen Stier zu haben, als gar kein Vieh. Das ist hier in der Sprache der Landwirtschaft ausgedrückt. Aber für uns heißt es auch heute, wir sind ja jetzt nicht alle Landwirte, im Leben ist es auch so, setze deine Kraft zur Arbeit ein, dann wirst du reichen Ertrag haben. So wie wenn du in der Landwirtschaft einen Stier hast, der die Produktion voranbringt, so sollst du die Kraft, die Arbeitskraft, die der Herr dir schenkt, auch fleißig einsetzen. Letztendlich geht es hier um Fleiß, dass man nicht die Hände in den Schoß legt. Das war also ein Hinweis dazu, wo keine Rinder sind, bleibt die Krippe leer, aber die Kraft des Stiers bringt reichen Ertrag. Vers 5, völlig anderes Thema wieder. Und ich habe ja schon gesagt, auch in den letzten Vorträgen, es ist ganz bewusst so gemischt, diese Themen, damit, wenn man so am Tag ein Kapitel Sprüche liest, hat man eine Vielfalt von Themen, durch die man immer wieder gestärkt wird. Und so kommt jetzt hier ein ganz anderes Thema. Vers 5, ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lügen aus. Ein treuer Zeuge, der sagt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ein falscher Zeuge aber lügt oder sagt Halbwahrheiten oder verdreht Dinge. Das ist auch schon Lüge, wenn es nicht wirklich so passiert ist, wie es wiedergegeben wird. Und ein falscher Zeuge lädt große Schuld auf sich, wenn dadurch Menschen verurteilt werden, zu Gefängnis oder auch nur zu Geldstrafen. Es ist immer Sünde, wenn man jemanden zu Unrecht verurteilen lässt. Und in manchen Ländern gibt es sogar die Todesstrafe. Auch das kann die böse Frucht eines falschen Zeugen sein, dass ein Mensch zum Tode verurteilt wird, weil dieser Zeuge falsch ausgesagt hat. Der ist es gewesen, dabei war er es gar nicht. Welche Schuld legen falsche Zeugen auf sich? Und wir sehen das auch bei unserem Herrn Jesus, wo falsche Zeugen seine Worte verdreht haben und ihm Dinge unterstellt, die er so nie gesagt hat. Ist euch das auch schon passiert, dass Leute über euch etwas behauptet haben, das ihr so nie gesagt hattet oder auch ganz anders gemeint hattet? Das tut weh und man kann das gar nicht immer alles korrigieren, vor allem auch wenn es im Internet steht, kann ich auch ein Lied davon singen. Man bekommt die Dinge oft nicht mehr heraus. Man will ja auch nicht immer klagen, das ist auch teuer, es ist sehr schwierig. Auch gegen den Herrn Jesus sind falsche Zeugen aufgetreten. Deshalb nochmals, wenn du vor Gericht gerufen wirst, dann sei absolut ehrlich. Nach bestem Wissen und Gewissen sage, was du gesehen, gehört, erlebt hast. Und sei auch ein zuverlässiger Zeuge bei einem ganz anderen Gebiet, nämlich bei der Weitergabe des Evangeliums, dass man auch da sich auf die Botschaft verlassen kann, dass du keine Sonderlehren verkündigst, sondern nur das, was die Bibel sagt, so wie es geschrieben steht. Verkündige Jesus Christus, den biblischen Jesus, und nicht deine eigenen Philosophien. Manchmal gibt es ja solche Lieblingsthemen von Predigern, die dann ihre eigenen Gedanken immer wieder ausbreiten, obwohl die vielleicht gar nicht biblisch haltbar sind. Und da sollte man dann auch Korrektur annehmen, wenn man in solcher Gefahr steht. Wie viel Verführung, liebe Geschwister, entsteht durch Vermischung von Bibel und Tradition oder Bibel und Sonderlehren? Wir sollten nur lehren und praktizieren, was eindeutig in der Bibel steht und für uns als neutestamentliche Gemeinde im Neuen Testament. Soweit kurz zum Thema, ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lügen aus. Gehen wir weiter zu Vers 6. Ein Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht. Aber für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Spötter und Weiser, das passt nicht zusammen. Wir haben schon gehört, die Tage aus Psalm 1, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und mit wem du Umgang hast, das färbt auf dich ab. Wenn du dahin gehst, wo Spötter sind und Leute, die sich in Rauschzustände bringen, dann nur zu evangelistischen Zwecken, aber nicht damit du dich mit ihnen eins machst und an ihrer Torheit Anteil gewinnst. Also wenn wir zu verlorenen Menschen gehen, sollen wir durchaus, haben wir einen Missionsauftrag, dann aber sich niemals mit deren Gerede oder Denken eins machen, sondern einen Kontrapunkt setzen der frohen Botschaft von Jesus Christus. Hier war ja letzten Sonntag Feuerwehrfest, wir haben das auch mitgekriegt, war ja schon seit Samstag hier. Und ich war jetzt nicht dort, aber wurde ja sicher auch gut gebechert, kann man vorstellen. Falls ihr da hingegangen seid, dann hoffentlich, um geistliche Gespräche zu führen mit den Leuten, die ihr angetroffen habt. Aber nicht, damit ihr dann irgendwie ein schlechtes Beispiel, sage ich mal, vorsichtig liefert, indem ihr nach Hause getragen werden müsst. Also man soll sich da nicht gleich machen mit dem, was kein gutes Vorbild abgibt. Spötter und Weiser, das passt nicht zusammen. Erst müsste der Spötter sein Leben ändern und zu Gott umkehren. Dann kann er ein Weiser werden, von der Weisheit Gottes beschenkt. Denn allein Gott, der Herr, ist die Quelle der Weisheit und Erkenntnis. Ja, der Herr Jesus selber, so heißt es, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ein bekannter Spötter war zum Beispiel Arouet, der hat den Künstlernamen Voltaire sich zugelegt. Und dieser Voltaire war ein solcher Spötter, dass er gesagt hat, ja, in 100 Jahren wird keiner mehr die Bibel lesen. Aber er hat sich geirrt. Die Bibel wird heute so viel verteilt wie nie zuvor in Riesenauflagen bei vielen Milliarden Menschen. Und das eigene Haus von Voltaire, so habe ich mal gelesen, ist jetzt ein Zentrum einer Bibelgesellschaft geworden. So werden die Spötter von Gott gestraft und ihr Wort stellt sich als lügenhaft heraus. Das war Vers 6. Ein Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht. Doch für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Denn er hat den Heiligen Geist im Herzen, der ihn in alle Wahrheit leitet. Gehen wir weiter zu Vers 7. Wir wollen ja noch bis zu Vers 16 kommen heute Abend. Vers 7 heißt, geh weg von dem dummen Menschen. Du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Weisheit findest du nur bei dem weisen Menschen, bei dem, der Weisheit schenkt, bei Gott und seinem Wort und wer sich von Gottes Wort belehren lässt. Wenn man Fragen hat, sollte man zu solchen Menschen gehen. Es ist ja auch so in der Welt, wenn du Fragen hast zu handwerklichen Dingen, dann gehst du ja zu einem Handwerker und nicht zu einem Philosophen. Andersrum, wenn du irgendein philosophisches Thema gerade bearbeiten musst im Studium, da gehst du ja auch jetzt nicht zu einem Handwerker, sondern eben zum Philosophieprofessor. Jetzt, ihr versteht, was ich sagen will. Man muss dann die Leute um Rat fragen, die sich auf ihrem Gebiet auskennen. Und wenn man Weisheit sucht, dann muss man da hingehen, wo die Quelle der Weisheit ist. Und die ist allein beim lebendigen Gott und in seinem Wort. Wenn du aber einen Menschen fragst, der keine Ahnung hat von Weisheit, dann wirst du eine entsprechende inkompetente Antwort bekommen. Da fragst du zum Beispiel jemanden, gibt es Gott? Und wenn es ein Atheist ist, wird er sagen, nein, obwohl er gar keine Ahnung hat von Gott. Hat noch nie die Bibel gelesen wahrscheinlich oder sieht die Schöpfung nicht als Gottesbeweis an, obwohl da so viel zu erkennen ist von der Schöpferkraft Gottes. Nein, da muss man schon einen Christen fragen, der einem dann erklärt, es gibt schon die Schöpfung, die Gotteserkenntnis aus der Schöpfung, in einer wunderbaren Blume, in den Tieren. Wir waren heute im Vogelpark. Das sind solche Wunder der Schöpfung und auch wir Menschen selber, wie wir gebildet sind, als ich meine jetzt gestaltet sind. Ja. Das ist alles, auch unser Gehirn und jede Zelle, das ist ein Wunderwerk eines intelligenten Planers. Und natürlich die Heilige Schrift mit ihren tausenden erfüllten Prophezeiungen. Wer kann bestreiten, dass hier Gott gesprochen hat und spricht weiterhin. Und auch unser Gewissen, das immer noch Gottes Mahnen und Ermahnen widerspiegelt. Also, wenn du weise werden willst, dann geh nicht zu dummen Menschen oder Inkompetenten, sondern zu solchen, die schon weise sind, und zwar die sich durch Gottes Wort haben weise machen lassen, die in der Gottesfurcht wandeln. Frage diese. Sie sind deine Vorbilder. Und dann kannst auch du weise werden. Das war Vers 7. Geh weg von dem dummen Menschen, du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Also dumm ist, so sagt es die Bibel, ja, der Mensch, der Gottes Existenz leugnet. Denn er macht die Augen zu vor der Realität, die uns allein schon in der Schöpfung umgibt. Dann muss er irgendwie Evolutionsmillionen Jahre erfinden, um die Wunderwerke Gottes zu bestreiten. Ist auch töricht. Ich frage mich immer, wo die Leute diesen Hochmut hernehmen, zu behaupten, vor so, genau so und so vielen Millionen Jahren ist das passiert, wo wir Menschen vielleicht gerade mal 70 oder 80 Jahre alt werden. Unfassbar. Ja, gehen wir weiter zu Vers 8. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Wir haben schon mehrfach gehört vom breiten und schmalen Weg. Der breite Weg führt ins Verderben, der schmale Weg zum Himmelreich. Klug ist, wer Gott nach dem Weg fragt und dadurch weise wird. Denn Weisheit ist mehr als Klugheit. Klugheit, das hat mit unserem Verstand zu tun, Weisheit aber mit dem Herzen, mit der Ehrfurcht vor Gott. Die Erkenntnis Gottes, das ist der Quell aller Weisheit. Der Narr geht ohne Gott auf seinem eigenen kurzsichtigen Weg, auf dem breiten Weg in die Verdammnis. Deshalb, liebe Seele, wähle den schmalen Weg dem Lamme nach. Klug ist, wer nach Weisheit strebt, wer Gott fürchtet und ehrt. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll, aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Wenn du die Bibel kennst und liest, dann wirst du erkennen, was der richtige Weg ist. Dass du nicht auf dem Weg der Sünde wandelst, sondern den Weg der Gerechtigkeit gehst. Vers 9. Die Toren oder die Narren treiben Gespött mit ihrer Schuld. Unter den Redlichen aber ist Gottes Wohlgefallen. Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, habt ihr schon mal gehört, dieses Lied? Das ist ein Karnevalsschlager. Hier wird gespottet über die Sünde des Menschen. Wir sind ja alle kleine Sünderlein. War immer so, ist gar nicht schlimm. Trink noch einen, dann vergisst du das. Das ist, so möchte der Teufel die Schuld verdrängen. So wird es auch ja in gewissen psychologischen Schulen gemacht. Schuldverdrängung statt Schuldbewältigung. Es wird gespottet über die Schuld. Ja, die Eltern sind schuld, nicht du. Deine Vorfahren oder deine Verwandtschaft oder deine Nachbarn. Immer sind andere schuld, aber man erkennt nicht und soll nicht erkennen die Schuld im eigenen Herzen. Die Schuld wird weggelenkt vom eigenen Ich. Sie wird verharmlost. Man spottet, man lacht darüber, man nimmt sie nicht ernst. Hat schon die Schlange gemacht im Paradies. Ach, nimmt es doch nicht so ernst. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet ja doch nicht sterben und ihr werdet sogar sein wie Gott, wenn ihr sündigt und Erkenntnis haben wie Gott. Das sind alles Lügen, aber die Menschen sind darauf hereingefallen und das gilt für alle Generationen. Ja, die Sünde wird hier heruntergespielt und deshalb heißt es ja hier, die Toren, die treiben Gespött mit ihrer Schuld. Jede Sünde ist nämlich so schlimm, dass sie den ewigen Tod mit sich bringt. Und Sünde, das heißt, dass der Mensch seinen eigenen Weg ohne Gott gehen will. Das ist die Ursünde. Und da kommen die ganzen Tatsünden, Lüge und Diebstahl und Betrug und Neid und Hass. Sünde ist Absonderung von Gott und dann lebt der Mensch so, wie er will, ohne auf Gottes gute Gebote zu hören. Die Sünde ist so schlimm, dass sie den ewigen Tod bringt. Aber der Herr Jesus hat die Sünde auf sich geladen, damit wir nicht sterben müssen. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Und so müssen wir nicht den ewigen Tod, nämlich die Verdammnis in der Hölle, erleiden. Das hat der Herr Jesus auf sich genommen. Und deshalb erlangt nur derjenige Mensch das ewige Leben, der die Sünde Gott bekennt und zum Herrn umkehrt. Verharmlose die Sünde nicht, treibe keinen Spott darüber, sondern sei ein Redlicher, denn auf diesen ruht Gottes Wohlgefallen. So hat unser Vers 9 uns gelehrt. Vers 10, wieder ein anderes Thema. Das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Liebe Freunde, keiner weiß, was in der Tiefe des menschlichen Herzens ist, außer der betroffene Mensch selber und Gott, der ins Herz hineinsieht. Keiner, der jetzt hier ist von uns, weiß, wie es im Herzen des anderen aussieht. Ja, mancher ist vielleicht glücklich, anderer traurig, ein anderer hat gerade Kämpfe, ist vielleicht depressiv, hat Ängste und was auch immer. Du weißt es und Gott weiß es auch, weil er sieht in dein Herz. Wir Menschen sehen nur das Äußere von uns gegenseitig. Also kein Mensch kann in das Innere eines anderen hineinblicken. Und ich denke, es ist auch gut so. Es wäre ja furchtbar, wenn alles hier offen liegen würde vor jedem. Wir müssen ja uns auch körperlich bedecken, aber so sind wir auch innerlich bedeckt, sodass der Mensch nicht in unser Innerstes eindringt. Daher muss im Grunde jeder allein seinen Kummer und seine Freude tragen. So steht es hier in der Weisheit der Sprüche. Und das heißt ja, das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer. Das kommt hier zum Ausdruck. Das kennt dein Herz allein. Und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Aber liebe Freunde und Geschwister, es gibt einen Ausweg. Man muss nicht so allein bleiben mit seinen inneren Nöten, Problemen oder auch Freuden. Man kann sich anderen Menschen anvertrauen und öffnen. Man kann andere um Beistand bitten, etwa in der Seelsorge. In der Bibel heißt es auch sinngemäß, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Deshalb gehen wir auch zu Beerdigungen, um das Leid mitzutragen, wenn jemand einen Angehörigen verloren hat. Aber wir gehen auch zu Hochzeiten, um sich mitzufreuen, wenn zwei Menschen den Bund fürs Leben schließen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das hilft den anderen, es besser zu tragen, dass auch andere Menschen für sie beten, ihnen beistehen. Aber gerade auch bei den Hochzeiten, da ist die Freude doppelt, wenn auch viele mitfeiern. Also, du musst nicht allein bleiben mit deinem Kummer oder deiner Freude. Du kannst es so anderen mitteilen, dein Herz öffnen, dass sie Anteil nehmen und dass du nicht mehr einsam bist. Der Herr sieht es, aber auch, lass auch Menschen in dein Inneres blicken, zumindest so weit, wie du es möchtest und brauchst, damit man einander auch tragen und trösten kann. Gott, der Herr selbst, ist der beste Arzt, aber auch seine Jünger, also wir als Christen, können einander helfen. Ihr seht, was in diesem Vers alles drinsteckt. Das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer. Und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Aber es muss nicht so bleiben. Wir können uns öffnen und einander beistehen. Vers 11. Das Haus der Gottlosen wird zerstört, aber das Zelt der Redlichen wird aufblühen. Auch wenn manche gottlose Menschen auf Erden Paläste haben, so werden diese nicht ewig stehen, denn alles Irdische wird untergehen. Deshalb, ich habe auch schon in den letzten Tagen gesagt, häng dein Herz nicht an das Irdische. Wir dürfen uns daran erfreuen. Wir müssen nicht unter der Brücke schlafen. Wir können in Häusern oder Wohnungen uns wohlfühlen, Wärme haben oder Abkühlung, je nach Jahreszeit. Wir dürfen Nahrung und Kleidung haben. Aber wir sollten so leben, als hätten wir nicht, schreibt der Apostel Paulus, wenn sie uns alles nehmen, ins Gefängnis werfen, da wissen wir, den Herrn Jesus können sie uns nicht wegnehmen. Wir sind geborgen in ihm. Hier auf Erden sind wir nur Pilger und sollten uns nicht an dieses klammern. Hast du diese Haltung, dass du von heute auf morgen alles loslassen könntest, wenn zum Beispiel eine Christenverfolgung kommt und sie uns in die Gefängnisse werfen? In vielen Ländern ist das Realität. Jetzt bereits Realität. Ja, die Paläste werden untergehen, ob groß oder klein, auch die normalen Wohnungen. Wir werden hier nichts mitnehmen ins Grab. Aber das Haus des Gerechten, das nicht mit Händen gemacht ist, nämlich das Lebenshaus, das auf Jesus Christus gebaut ist, das wird ewigen Bestand haben. Das sind auch diese Schätze, die wir nicht auf Erden sammeln, sondern für den Himmel. Solche Schätze, wo wir Armen etwas abgegeben haben, miteinander geteilt haben, wo wir ja freigebig gewesen sind und vor allem, wo wir den Herrn Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben als unseren Herrn und Heiland. Das Haus der Gottlosen wird zerstört, aber das Zelt der Redlichen wird aufblühen. Das ist unsere himmlische Wohnung, die uns bereitet ist. Kann uns keiner rauben. Vers 12. Wir machen noch bis Vers 16. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Ich muss unbedingt in ein fremdes Land ziehen, meint der junge Mann zu seinen Eltern. Ja, wieso? Na, das hat mir Gott gezeigt, wird vielleicht sogar behauptet, oder ich will das einfach, oder dort finde ich bessere Arbeit. Und welche Argumente da alle kommen können? Ich habe wirklich solche Dinge schon erlebt, jetzt nicht in unserer Familie, aber bei Freunden. Wie viele sind nach Kanada ausgewandert, weil sie denken, da sei es alles besser, auch die Gesetze. Aber es war jetzt ein böses Erwachen in der Corona-Krise mit den Gesetzen in Kanada. Absolutes Versammlungsverbot, nicht nur 2 Monate, sondern ich glaube ein ganzes Jahr. Christen wurden eingesperrt, wenn sie trotzdem Gottesdienst zusammen gemacht haben. Also nur als ein Beispiel jetzt. Nicht? Der Mensch denkt, ja, das ist schon richtig, das ist mein Weg. Und plötzlich denken sie, wäre ich bloß zu Hause geblieben. Man könnte ja tausende Beispiele anführen. Also, ich muss unbedingt ein fremdes Land ziehen, aber dort angekommen gerät er ins Elend, dieser junge Mann, und geht unter. Aus ist der Traum von der großen Freiheit. Hätte er doch gleich auf den Rat seiner weisen, in Gottes Weisheit gegründeten Eltern gehört, wäre ihm das erspart geblieben. Man könnte auch andere Dinge sagen, wäre zu jenem Arzt gegangen oder zu diesem, oder hätte ich doch jene Frau geheiratet und was auch immer für Dinge kommen. Man hört oft nicht auf den Rat solcher, die mehr Lebenserfahrung haben oder vor allem solcher, die in Gottes Weisheit gegründet sind. Gerade junge Menschen, man denkt mal an die Pubertät oder auch später noch, sie wissen oft alles besser, obwohl ihnen eigentlich noch die ganze Lebenserfahrung der Älteren fehlt. Und da heute ja so wie so eine Mauer manchmal zwischen den Generationen zu stehen scheint, verpasst die Jugend eine Riesenchance, von den Älteren zu lernen. Das ist eine sehr schmerzliche Erfahrung. Ja. Würden Sie doch die Eltern oder Großeltern fragen, aber nein, die Alten, ja, und was wissen die denn? Wir sind heute so up to date mit den Handys und alles. Das ist leider ein Hochmut, der sich einmal bitter rächen wird. Und so muss jede Generation ihre Erfahrungen selber machen, eben da, wo sie nicht bereit sind, von den Älteren zu lernen. Sehr schmerzlich oft. Ich habe auch nicht immer auf meine Eltern gehört und musste auch manches bitter büßen, kann ich euch sagen. Ja, also mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Man kann grundsätzlich sagen, höre auf den Rat der Älteren und vor allem der weisen Menschen, die in Gottes Weisheit gegründet sind. Ich ergänze immer Gottes Weisheit, weil im Deutschen hört sich Weise und Weise und Weiß so ähnlich an. Also es geht um die Weisheit natürlich, nicht um was anderes. Und vor allem gilt auch, überstürze Entscheidungen nicht, sondern höre auf Gott und eben den Rat erfahrener Menschen. Da gibt es ja manchmal Dinge, da bist du total überrumpelt. Wir haben es nicht selber erlebt, aber ich habe auch schon gehört, da kommen plötzlich die Kinder, ich muss das jetzt tun, und über Nacht plötzlich packen sie Koffer und fahren irgendwo weg. Und ja, und bereuen es dann auch irgendwann bitterlich. Anstatt alles ruhig anzugehen und zu überschlafen, drüber zu beten und sich zu beraten. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und es geht auch um den Gottlosen. Auch der denkt ja, er sei auf dem richtigen Weg. Dann sucht man in allen möglichen Religionen, Ideologien, esoterischen Strömungen. Nein, Yoga muss ich jetzt unbedingt machen, das ist der Erlösungsweg. Oder ich gehe zum Guru, da finde ich die Antwort, oder im buddhistischen Meditationsweg. Aber all das sind Irrwege, wo Jesus Christus nicht mehr der einzige Weg zum Vater ist, sondern etwas anderes an die Stelle tritt, da führt das zum Tod. Denn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also in den Himmel, außer durch mich. Vers 13. Bisschen Pause, das sich setzt, wieder ein ganz neues Thema hier wieder. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Kennt ihr das auch? Wart ihr schon mal in einer Gesellschaft mit ausgelassener Fröhlichkeit, feuchtfröhlich, mit viel Alkohol? Und da haben sie gelacht und getobt und es wurde immer schlüpfriger, die Gespräche. Man hat getanzt, sich in Ekstase gebracht, vielleicht sogar noch mit Drogen wie Ecstasy und so weiter. Und man denkt ja, ach, die Leute sind aber fröhlich, die sind gut drauf, denen kann es ja nur gut gehen. Aber wenn ich so eine Gesellschaft sehe, wisst ihr, was ich denke? So wie es eben auch ist, die betäuben eigentlich ihre Flucht vor Gott, die betäuben die Sorgen, die sie haben. Die denken, ja, wenigstens für ein paar Stunden das ganze Elend vergessen, die drohende Arbeitslosigkeit, die Ehekrise, den Stress mit den Kindern. Und man stürzt sich in den Rausch und denkt, dann ist alles gut. Aber wir wissen ja, nach jedem Rausch kommt ein Kater. Und da geht es einem nicht gut. Und dann ist alles nicht gelöst, sondern einfach nur verdrängt worden. Und hat sich nur verschoben und ist noch schlimmer geworden. Ausgelassene Fröhlichkeit, die Leere, die innere Leere des Herzens verdeckt. Und deshalb heißt auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden. Und die Freude endet in Traurigkeit, im Kater, mit dem bösen Erwachen. Hinter der fröhlichen Fassade verbergen sich Unglaube, Elend, Verzweiflung. Der Mensch überspielt das Elend durch Alkohol und andere Rauschmittel und viel, viel Lärm. Deshalb wird auch die Musik immer lauter. Und dieser Lärm, der muss ja alles zudröhnen. Dagegen steht, werde stille vor Gott. Solche Häuser hier bieten Einkehr, wo man wirklich zur Stille kommen kann, auch offline sein kann, so wie ich es jetzt die Woche bin. Wirklich in die Stille gehen, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, die herrliche Schöpfung genießen. Und man kann dann auch über seine Probleme nachdenken und beten und Gespräche führen und das bereinigen, Dinge in Ordnung bringen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man alles zudröhnt. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Aber der Teufel möchte ja verhindern, dass der Mensch in Stille kommt. Immer irgendeine Ablenkung, eine neue Modedroge, immer größerer Lärm in der Musikwelt, Medienberieselung ohne Ende. Und so hält er den Menschen von der Selbstprüfung ab, von der Umkehr und auch von der Rettung. Das ist sehr tragisch. Auf diesen Trick sollten wir nicht hereinfallen. Wir sollten die Zeiten der Stille suchen und auch nutzen. Werde stille vor Gott, werde echt vor Gott und suche die wahre Hilfe bei ihm. Noch drei Verse, Vers 14. Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Der gute Mann wird mit Gutem belohnt. Ja, was sind krumme Wege? Muss man wohl nicht erklären. Das sind Wege, die nicht gerade sind. Also, der gerade Weg ist der Weg der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, des Glaubens und Gehorsams gegenüber Gott und seinem Wort. Krumme Wege sind alles andere. Ohne Gott, ohne Ehrlichkeit, ohne Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Kriminelle Wege oder auch einfach Wege, die verkehrt sind, die in die falsche Richtung führen, wo man nicht da ankommt, wo man eigentlich hingehen sollte, nämlich zur Herrlichkeit Gottes, zur Reinheit des Lebens. Nein, man lebt in der Sünde, in der Selbstverwirklichung ohne Jesus Christus. Und darauf folgt schließlich Gottes Gericht. Der Mensch, der vor Gott davonläuft und auf falschen Wegen ist, er wird Gottes Urteil nicht entfliehen. Das macht uns die Bibel immer wieder deutlich. Deshalb heißt es ja, wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Nämlich keinen himmlischen Lohn, sondern die ewige Strafe in der Verdammnis. Der gute Mann aber wird mit Gutem belohnt. Der Gerechte, das bezieht natürlich auf beide Geschlechter, der wird mit Segen und ewigem Heil belohnt. In dem Buch der Sprüche kommt auch immer wieder die Warnung, folge den bösen Buben nicht, heißt es da so schön bei Luther übersetzt. Die sagen, komm, wir lauern da auf Blut, wir wollen jemanden überfallen, ausrauben, vielleicht sogar umbringen. Folge solcher nicht. Und das fängt ja oft schon in den Schulhöfen an. Ach komm, rauch doch mal eine, nimm mal diese Droge, geh mal da mit hin. Und schon sind sie in den Fängen des Teufels. Sie waren auch vorher wahrscheinlich nicht gerettet, aber jetzt kommen sie immer tiefer hinein in diese Welt des falschen Glanzes und der Verführung. Ich kenne auch einen jungen Mann aus einer christlichen Familie, fast alle seine Geschwister sind gläubig, aber er hat so einen Freund, in Anführungsstrichen, einen älteren Freund im Dorf, der ihn in diese ganze Drogen- und Disco-Welt eingeführt hat. Und jetzt ist er ganz elend dran, muss immer wieder Entzug machen und verliert die Arbeitsstellen und hin und her. Folge den bösen Buben nicht, auch den bösen Mädchen nicht, den bösen Onkels und wie das alles so heißt, gibt es ja auch in der Musikwelt solche Gruppen. Das ist keine gute Botschaft. Schließ dich keiner Clique oder Bande an und sei kein Kind der Finsternis, sondern ein Kind des Lichts, hier auf dem geraden Wege, dem schmalen Weg Jesu Christi. Vers 15. Der Einfältige, also Naive, glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Wer naiv ist, einfältig, hat sie übersetzt, der fällt auf viele Sachen herein. Der glaubt bei jedem Anruf, dass das ein echtes Angebot ist. Oder jede Sekte, die da kommt, denkt er, die hat was zu bieten. Oder die Weltanschauungen und was auch so kommt. Wer naiv ist, fällt auf Worte der Verführer herein. Ein solcher Mensch braucht jemanden, der ihn berät und warnt. Wir haben auch unseren Kindern gesagt, wenn irgendwelche Spam-Mails kommen, auf keinen Fall öffnen. Da fängt es ja schon an, dass da irgendwelche Abhörviren eingeschleust werden sollen oder Zerstörungsprogramme. Und so, das gibt es auch im wirklichen Leben, dass manche Leute wirklich eine kriminelle Energie haben, um andere ins Verderben zu stürzen. Da müssen wir aufpassen, auch unsere Kinder und Enkel warnen. Der Mensch, vor allem der jüngere Mensch, braucht die Belehrung der Älteren und auch die Belehrung aus Gottes Wort. Wer klug ist, so lesen wir hier, der prüft alles, was er hört, vor allem anhand der Bibel. Der Kluge achtet auf seinen Schritt, heißt es hier wirklich. Er prüft alles anhand der Bibel, was ihm lehrmäßig angeboten wird, ob es aus den Religionen, Ideologien kommt, Sekten und so weiter. Auch inmitten kirchlicher Kreise inzwischen. Auch das muss man prüfen, auch bei freikirchlichen Kreisen. Ist das bibelgemäß oder gibt es da schon zeitgeistige Lehren, wo die Bibel relativiert wird? Wer klug ist und wer sogar weise ist, also in der Gottesfurcht auch gebildet, er prüft alles und er schließt sich keiner Richtung oder Sekte an, ohne vorher alles zu hinterfragen. Und wenn er es hinterfragt hat, merkt er ja, dass es eine falsche Lehre ist und bleibt davon fern. Gottes Wort sagt uns, sei nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Falle auf ihn nicht herein. Deshalb nochmals der Vers, der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Und ist der letzte Vers für heute Abend, Vers 16. Morgen machen wir weiter mit 17. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Narr braust auf und fühlt sich sicher. Wer weise ist, macht einen Bogen um das Böse. Er setzt sich nicht mutwillig Gefahren aus. Er geht zum Beispiel nicht in Spielhöllen oder auf entsprechende Seiten im Internet. Er geht nicht auf Tanzböden oder in leichtfertige Bars. Der Herr Jesus sagt nicht ohne Grund, reiße dein Auge aus, wenn es dich zu Fall bringen will. Wie ist das gemeint? Es ist ein Bildwort dafür, dass man die Augen verschließen soll und genauso die Ohren, vor allem, was uns zu Fall bringen könnte, was uns zum rettenden Glauben wegführt, was uns in die Sünden der Welt hineinstürzt. Für manchen sind das gewisse Fernsehsendungen, für andere Bilder, für andere gewisse Musikarten oder irgendwelche Suchtmittel oder auch die Hochmutssünden, die Selbstdarstellung oder was es alles gibt. Es gibt ja Sünden verschiedenster Art. Wir sollen uns davon fernhalten oder reinigen lassen. Also der Weise, der lässt sich darauf nicht ein. Er macht einen Bogen um das Böse. Der Narr hingegen möchte mit dem Kopf durch die Wand gehen und meint zum Beispiel, mir wird schon nichts passieren. Ich kann ja mal dorthin und dahin und andere gehen da auch hin und ist alles nicht so schlimm und da ein bisschen probieren. Und wisst ihr, es fängt mit dem kleinen Tropfen an beim Alkoholiker und dann wird es immer mehr und am Schluss kann er nicht mehr stoppen. Und so ist es auch bei Heroin und anderen Drogen. Und jetzt will ja unsere Regierung Cannabis freigeben, das ist wahrscheinlich nur der Anfang. Also die meinen ja, dadurch wird der Schwarzmarkt ausgetrocknet. Aber sie wissen vielleicht durchaus, dass die Leute dadurch noch leichteren Zugang zu Suchtmitteln haben, dass dann noch viel mehr Leute süchtig werden, wenn das jetzt legalisiert wird. Also es ist ein Wahnsinn, was heutzutage läuft. Ich könnte sowas nicht verantworten, wenn ich Politiker wäre. Und so meinen sie, ja, so ein bisschen und dann immer mehr und da wird schon nichts passieren. Aber bei vielen Menschen gibt es dann kein Halten mehr. Ich habe jetzt einen Mann kennengelernt, die letzten Tage, der hat mir erzählt, er ist von einem Tag vom anderen vom Alkohol freigekommen. Ja, durch ein Wunder Gottes, ohne Entziehungskur. Das sind aber schon Ausnahmen. Also viele brauchen eine lange Zeit oft, bis sie wieder da rauskommen, wenn überhaupt dann ganz. Aber der Herr kann auch das tun, dass man wirklich von heute auf morgen ganz frei wird. Aber besser ist es gar nicht erst hineinzukommen in diese Dinge. Muss man auch unsere Kinder warnen, in aller Liebe. Manchmal machen sie ja doch, wir wollen ja alles ausprobieren und denken, ja, gerade aus Trotz noch und so. Deshalb muss man auch weise sein, wie man das den Kindern dann sagt. Ich bringe da immer Argumente, ja, und sage auch, ja, das wird den Körper schädigen, auch die Seele. Und jedes Mal werden so viele Milliarden Gehirnzellen zerstört bei jedem Vollrausch und so weiter und so fort. Aber naja, man kann nicht mehr als beten und sagen. Ja, mir wird schon nichts passieren, meint der Narr. Aber das Spiel mit dem Feuer, das ist ganz klar, das wird am Ende ein böses Erwachen geben. Deshalb tue es nicht. Lass die Finger davon weg und höre auf die Warnung derer, die vielleicht schon selber böse Erfahrungen mit solchen Dingen gemacht haben. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse. Aber der Tor braust auf und fühlt sich sicher und denkt, das macht mir alles nichts. Aber wie gesagt, das ist töricht, das ist närrisch und sollten wir nicht tun. Soweit auch dazu einige Gedanken. Ich möchte jetzt da einfach als Punkt setzen, mit uns beten und danach dürft ihr gerne Fragen stellen. Soweit es möglich ist, erheben wir uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du hast uns in deinem Wort wieder vieles zum Nachdenken gegeben, ganz verschiedene Themen, aber es geht doch immer um eines, um die Ehrfurcht vor dir, um deine Liebe, die uns bewahren will vor dem bösen Wege. Halte uns fest an deiner Hand, dass wir auf dem schmalen Wege bleiben, dass du uns hindurchbringst und du hast uns so geliebt, dass du in deinem Sohn Jesus Christus das größte Opfer gebracht hast, damit wir gereinigt durch das Blut des Lammes einmal bei dir sein dürfen. Dafür loben und preisen wir dich, geben dir alle Ehre. Amen.